herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht heute an diesem Mittwochmittag um den Start der elektronischen Patientenakte in den Modellregionen. Digitalisierungsschub für Patienten und Praxen ist diese Pressekonferenz überschrieben. Ich darf begrüßen den Bundesminister für Gesundheit, Professor Dr. Karl Lauterbach. Dr. Jens Baas ist da, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse. Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, sowie Dr. Florian Fuhrmann, Vorsitzender der Gematik-Geschäftsführung. Herr Minister, Sie haben das Wort, bitte schön.
Vielen Dank, Frau Welti. Zunächst einmal vielen Dank, dass wir hier heute mit Ihnen tagen dürfen. Heute geht die elektronische Patientenakte, die EPA, für alle an den Start. Wir starten zunächst in drei Modellregionen. 4 Wochen lang testen wir die EPA auf Herz und Nieren im Praxisalltag. Dann kommt also der Rollout, nachdem wir die Testergebnisse ausgewertet haben. Und die EPA für alle wird dann in ganz Deutschland zur Verfügung stehen. Das wird aller Voraussicht nach in den nächsten Monaten geschehen und auf jeden Fall noch in dieser Regierungsperiode. Bis dahin werden wir sicherstellen, dass die Technik sicher läuft, dass Patienten, Praxen, Krankenhäuser und Apotheker damit auch im Alltag zurechtkommen. Und dass die Behandlungsergebnisse, Medikation, Krankengeschichte, dass das alles schnell gespeichert werden kann. Der heutige Tag markiert den Beginn eines neuen Zeitalters. Der heutige Tag markiert eine neue Epoche der Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems. Mehr als 20 Jahre nach der Ursprungsidee wird die EPA für alle nun endlich Wirklichkeit. Die elektronische Patientenakte ist sicher und macht eine bessere Behandlung und Forschung für alle möglich. Und sie macht den Patienten, was sehr wichtig ist, zum Herr seiner Daten. Es ist das größte Digitalisierungsprojekt in der Geschichte Deutschlands. Wir sind in der Digitalisierung in vielen Bereichen abgeschlagen. Mit dem heutigen Schritt machen wir einen Sprung nach vorn. Wir haben bereits das elektronische Rezept eingeführt, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das elektronische digitale Organspenderegister und die Telemedizin deutlich ausgebaut. Wenn jetzt auch noch die elektronische Patientenakte kommt, dann ist Deutschland in der Digitalisierung in Europa plötzlich ganz vorne. Und die EPA wird die Medizin verändern. Es wird auch eine neue Epoche werden für die Art und Weise, wie wir behandeln. Ich will das an ein paar Beispielen kurz erläutern, so dass man sich eine Vorstellung machen kann. Wir werden zum Beispiel die Medikation, die ein Patient hat, dann als Arzt sofort in der Übersicht sehen und es kommt dann nicht mehr zu den Unverträglichkeiten der Arzneimittel, die derzeit jedes Jahr das Leben von mehreren 10.000 Menschen kosten. Schon allein bei der Einführung der EPA für alle werden wir mehreren 10.000 Menschen pro Jahr das Leben retten, indem eben die Nichtverträglichkeiten der Arzneimittel behoben werden können. Wir werden dann auch die Behandlungsergebnisse bzw. die bisherigen Untersuchungen der Patienten sehen können. Heutzutage ist es so, dass bei einem schwierigen medizinischen Fall bei einem chronisch erkrankten Patienten, es die Ausnahme ist, dass alle Behandlungsergebnisse und bisherigen Behandlungen dem Arzt vorliegen. Die Vollständigkeit der Daten ist die absolute Ausnahme. Das macht die Behandlung deutlich schlechter und verschlechtert insbesondere zum Beispiel die Behandlung von Krebspatienten. Wenn Sie bei Krebspatienten, was heute der Standard ist, nicht alle bisherigen Untersuchungen und Behandlungen vollständig vorliegen haben, kann die Behandlung nicht so gut sein, wie sie sonst sein könnte. Das macht einen riesigen Unterschied. Wir werden auch eine andere Versorgung in den Praxen sehen, denn wenn die EPA in der Praxis vorliegt, der Patient hat eine Leichterkrankung, zum Beispiel eine Erkältung oder eine leicht verlaufende Grippe, dann braucht der Patient gar nicht mehr in die Praxis zu kommen. Dann hat der Arzt quasi die EPA offen, sieht die Befunde, ist mit dem Patienten telemedizinisch im Kontakt, verschreibt etwas über das E-Rezept und das Medikament wird dem Patienten nach Hause gebracht. Das heißt, die derzeit überfüllten Praxen, die werden dann gar nicht mehr so überfüllt sein, weil sehr viele Behandlungen einfach gemacht werden können, ohne dass der Patient überhaupt in die Praxis kommen muss. Sehr wichtig ist auch, dass der Patient dann zum ersten Mal auch seine Behandlungsdaten sieht und auch alles, was die Ärzte bisher für ihn abgerechnet haben. Das war ja bisher alles intransparent. Damit wird der Patient auch ein sehr viel mündiger Patient und er kann sich dann zum Beispiel auch seine eigenen Befunde erläutern lassen, entweder von anderen Ärzten oder auch von Verfahren der künstlichen Intelligenz. Wir werden sehr schnell sehen, dass man sich die eigenen Behandlungsergebnisse, Laborwerte, Untersuchungen erläutern lassen kann auf der elektronischen Patientenakte mit dafür spezialisierter künstlicher Intelligenz. Das macht einen viel mündigeren Patienten. Und schließlich, wir werden eine ganz andere Forschung haben, weil dieser Datensatz ist in Europa einmalig und er wird für die Forschung verwendet. Und damit sehen wir zum ersten Mal auch, wie gut die Medikamente und die Behandlungen in der Praxis wirken. Wir haben zum Beispiel derzeit Krebsbehandlungen, da kann man operieren, eine Chemotherapie machen, eine Immuntherapie machen, eine Gentherapie machen oder eine Immuntherapie mit einer Chemotherapie konjugiert geben. Und all das kann man auch in unterschiedlicher Reihenfolge machen. Was aber jetzt die beste Behandlung ist, das wissen wir in der Regel nicht. Wir wissen nicht, welche Kombination im Alltag für die Patienten die besten Behandlungsergebnisse bringt. Das werden wir in Zukunft wissen, weil wenn wir den Datensatz auswerten, dann sehen wir in dem Datensatz, können Forscher dann sehen, welche Kombination und welche Reihenfolge der unterschiedlichen Verfahren in der Krebsbehandlung im Alltag die besten Behandlungsergebnisse und das beste Überleben gebracht haben. Das können wir derzeit nicht einschätzen. Hier wird es möglich sein. So absurd, wie es klingt, damit, dass wir jetzt so spät starten, haben wir einen Vorteil. Etwas zugespitzt gesagt, wir haben hier die Gnade der späten Geburt der EPA für alle, weil wir können jetzt durch die späte Einführung auch die modernen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz bei der Konstruktion von Anfang an mitdenken und auch umsetzen. Und genau das haben wir gemacht. Somit ist es heute ein großer Tag für die Digitalisierung. Lassen Sie mich zum Abschluss auch noch etwas zur Sicherheit sagen. Die Sicherheit der EPA für alle hat für uns oberste Priorität. Das gilt für alle Sicherheitsprobleme, die wir bisher kennen, analysieren konnten, gilt zum Beispiel auch für die Sicherheitsbedenken, die der Chaos Computer Club vorgetragen hat. Und wir sind mit denjenigen, die solche Bedenken haben, auch immer im Kontakt, setzen das um. Und wir haben jetzt zum Beispiel also mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben wir Regeln gefunden, die den Start der EPA in den Pilotregionen ermöglicht, und zwar auf einem Sicherheitsniveau, was sehr hoch ist und was akzeptabel ist für die Einführung. Wir werden auch bei dem Rollout in ganz Deutschland alle großen Probleme, die bisher vorgetragen worden sind und bekannt sind, auch die Probleme, die der Chaos Computer Club vorgetragen hat, gelöst haben. Die technischen Lösungen dafür kennen wir, daran arbeiten wir bereits, also wir sind bereits in der Umsetzung dieser zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. Und daher werden wir eine sehr sichere EPA haben, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Die EPAs sind in anderen Ländern, wo EPAs schon eingeführt worden sind, wesentlich weniger gesichert als das Sicherheitsniveau, was wir hier anstreben. Aber gestatten Sie mir trotzdem eine abschließende Bemerkung. Wenn man die Diskussion sich jetzt anschaut, und wir haben eine ähnliche Diskussion bei der Krankenhausreform gehabt oder beim Medizinforschungsgesetz, wir liegen ja überall zurück. Wir liegen überall zurück. Unsere Krankenhäuser sind nicht spezialisiert, wir haben hohe Sterblichkeiten. Die Reform ist lange Jahre nicht gekommen. Bei der Medizinforschung waren wir auf den 10. Platz abgefallen. Wir haben keine Rolle mehr gespielt, haben wir das Gesetz gemacht. Bei der Digitalisierung sind wir Jahre zurück und machen jetzt einen großen Sprung nach vorn. Es werden immer massenhaft Bedenken vorgetragen. Wichtige Sicherheitsaspekte müssen wir umsetzen. Aber mit der Anhäufung von Bedenken allein retten wir keinen einzigen Krebspatienten. Wir retten mit den Bedenken alleine keinen Patienten vor dem vermeidbaren Tod, weil wir nicht wirklich modern sind, nicht digital sind. Somit bei allen Bedenken, wir müssen auch noch mal größere Projekte nach vorne bringen können. Das ist erstens für unsere Wirtschaft notwendig, aber wenn man die Wirtschaft völlig außen vor lässt, es ist auch etwas, was wir den Patienten schulden. Wir behandeln seit 10 Jahren im Krankenhaus, in den Praxen, in den Spezialkliniken Patienten deutlich schlechter, als wir sie behandeln könnten. Damit finden wir uns seit 10 Jahren ab. Und das darf nicht so bleiben. Und dafür gehen wir heute einen wichtigen Schritt nach vorn.
Vielen Dank, Herr Dr. Baas, bitte. Und ich darf darauf hinweisen, dass ich jetzt schon eine ganze Reihe von Wortmeldungen habe. Wir müssten gucken, dass da auch noch Zeit für bleibt. Dankeschön.
Kein Problem, ich kann mich kurz halten. Ja, meine Damen und Herren, als ganz junger Arzt war ich meine Zeit lang in der Mayo Clinic in den USA. Kennt vielleicht der eine oder andere von Ihnen eine der berühmtesten Diagnostikkliniken, die es in der Welt so gegeben hat. Einfach, weil ich schauen wollte, was machen die denn so besonders. Und eine der Dinge, die damals gemacht haben, war, sie hatten einen Dokumentationsassistenten. Der hat sich hingesetzt und hat die Befunde aus der ganzen Welt von den Patienten zusammengesammelt, in einem Einkaufswagen groß, Aktenordner voll, und haben die alle durchgeschaut. Eine Sache, die natürlich für reiche Menschen total gut gewesen ist, für alle anderen nicht möglich. Mit der EPA haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, dass für jeden Patienten in Deutschland auf einmal diese Art möglich wird. Alle Daten, die da sind, sind für die Behandlung auf einmal zur Verfügung, können in Behandlung reingehen. Ein Riesenschritt vorwärts, den wir bisher nicht hätte machen können. Und die EPA bringt damit einen Meilenstein, muss man ganz deutlich sagen, für alle beteiligten Gesundheitswesen. In erster Linie für die Patienten, aber auch für die Ärzte, für die Leistungserbringer, für das System insgesamt. Also die EPA ist einer der Bausteine, den wir unbedingt brauchen, um voranzukommen. Und wenn Leute mich fragen, brauchen wir sowas überhaupt, dann kann ich nur zurückfragen, wer von Ihnen könnte jetzt mal lückenlos aufschreiben, wann er krank gewesen ist, welche Medikamente er nimmt, wann er im Krankenhaus gewesen ist? Niemand. Welcher Arzt kennt nicht die Situation, wo der Patient kommt und sagt, wissen Sie doch, ich nehme diese kleinen blauen Tabletten, diese bitteren, die immer so schwer zu schlucken sind. Und da musst du als Arzt überlegen, welches sind die kleinen blauen Tabletten, die so schwer zu schlucken sind. All diese Situationen werden wir in Zukunft geändert haben. Das heißt, die EPA wird dazu führen, dass wir eine bessere Behandlung machen können. Patienten werden zum ersten Mal vollständige Anamnesen dabei haben, was dazu führt, dass Fehlbehandlungen, zweiter positiver Teil, deutlich verringert werden können. Sie hatten bereits auf das Thema Medikamente hingewiesen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auch Themen wie Doppeluntersuchungen, die für den Patienten lästig sind. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gerne Magenspiegelung doppelt bekommt oder andere Untersuchungen, die das System aber auch Geld kosten. Das heißt, hier ist auch ein Effizienzfaktor drin. Das Thema Fehlbehandlung, dass Menschen behandelt werden, weil eben bestimmte Erkrankungen nicht bekannt sind, wird deutlich zurückgehen. Wir haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der in der Diskussion meiner Ansicht nach oft zu kurz kommt. Wir kommen in ein zunehmendes Zeitalter der künstlichen Intelligenz, der Digitalisierung von Daten. Das nützt uns alles überhaupt gar nichts, wenn unsere Gesundheitsdaten nicht irgendwo digital vorliegen. Das heißt, all diese Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz uns in der Zukunft geben wird, haben als Basis, dass wir irgendwo Gesundheitsdaten vorliegen haben. Also mit der EPA sind wir zum ersten Mal auch vorbereitet, in dieses Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu kommen, um dort dann auch die Dinge benutzen zu können, die man dort tun kann. Aus Sicht der Forschung, Sie hatten es sehr intensiv gesagt, möchte vielleicht nur einen Punkt ergänzen, weil mir der auch sehr wichtig ist. Forschung in der pharmazeutischen Industrie ist heute Forschung meistens mit ausgewählten Fokusgruppen. Das sind Patienten, die werden darauf ausgewählt, dass sie möglichst gleich sind, damit man möglichst in einer Ecke vielleicht sich unterscheiden kann und sehen kann, funktioniert es oder ist das nicht so. Die Patienten in der echten Welt sind leider nie gleich. Jeder von uns ist komplett anders. Das heißt, wir können zum ersten Mal auch vernünftig Forschung machen mit echten Menschen in der echten Welt, die sich mit echten Dingen voneinander unterscheiden. Nicht mit normierten Gruppen, die normiert sind und nicht zusammenpassen. Deswegen hier auch ein sehr wichtiger Punkt. Und ich hatte es bereits erwähnt, aus Sicht einer Krankenkasse auch nicht ganz unwichtig. Ich glaube, auch das Thema Bürokratieabbau ist eines, was wir einfach viel besser in den Griff bekommen können, wenn wir ein Gesundheitssystem haben, was auf digitalisierten Daten beruft. Ich nehme an, Herr Reiner wird ein Lied davon singen können, wie viele Ärzte, Sprechstundenhilfen, Schwestern am Tag Befunden in der Tele hier telefonieren, Röntgenbilder suchen, fragen, wo ist denn der Vorbefund, Entlassungsbriefe aus dem Krankenhaus. Das sind alles Tätigkeiten, die hochqualifizierte Menschen machen, die eigentlich Patienten behandeln sollten und nicht Befunden hinterher telefonieren. Das heißt, alleine hier haben wir auch einen hohen Effizienzgewinn darin, dass auf einmal Themen da sind. Also auch hier ein extrem hoher Nutzen. Was wichtig ist, und auch den Punkt Unterscheidung zu anderen Ländern, wir haben eine Akte, die unter der Hoheit des Patienten ist. Das ist ein Punkt, der uns als Krankenkassen immer sehr wichtig gewesen ist. Wenn wir in andere Länder schauen, gibt es durchaus andere Modelle. Es gibt Modelle, wo das eben sehr auch unter der Hoheit der Ärzte ist und der Patient quasi auch mal mit draufschauen darf. Ich finde es gut, dass wir hier eine Akte haben, wo der Patient auch sagen kann, ich möchte nicht, dass mein Arzt diese Daten sieht. In Klammer, ich finde es doof, wenn er das tut als Arzt, weil er ist ja selber schuld, wenn er schlecht behandelt wird. Aber die Möglichkeit muss er haben. Und das finde ich sehr gut, dass wir diese Option bei uns haben. Das heißt, wir haben eine Akte, die von Anfang an unter der Hoheit des Patienten steht. Letzter Punkt, und Sie haben es in Teilen zumindest gesagt, wir müssen, glaube ich, uns in Deutschland bewusst machen, dass wir nicht immer mit versuchen, mit perfekten Produkten zu starten. Bei ganz vielen Diskussionen kriege ich irgendwelche ganz exotischen Fälle vorgehalten, wo gesagt wird, das kann die EPA aber noch nicht. Sage ich, nein, das kann sie noch nicht, weil sie jetzt die EPA in der Startphase ist. Wir entwickeln sie weiter. Das ist jetzt die EPA, mit der wir starten. In 5 Jahren wird sie ganz anders aussehen. Und wir dürfen nicht immer die Idee haben in Deutschland, wenn ein Produkt auf den Markt kommt, dann muss es das voll ausgebaute Endprodukt sein, dem man nie wieder irgendwas schrauben wird müssen. So funktioniert das nicht. Wir haben eine EPA, die jetzt startet, mit der wir eine gute Basis haben, wo wir gut starten können. Auf der müssen wir aufbauen und müssen schauen, wie sie funktioniert. Für den Erfolg wird die Funktionalität relevant sein, aber auch, und da nur ein Wort, weil sicher noch was zu kommen wird, die Integration in die Arztsoftware. Eine Akte wird nur funktionieren, wenn die Ärzte sie benutzen. Und das, wir müssen unbedingt darauf Wert legen, dass die Akte so sein wird, dass die Ärzte sie leicht benutzen können. Wenn sie mehr Arbeit macht, dann wird sie nicht erfolgreich sein. Das heißt, die Integration in die Arztsoftware wird extrem wichtig sein. Die Sicherheitsbedenken hatten Sie bereits angesprochen. Ich bin persönlich, ehrlich gesagt, dem CCC sehr dankbar, dass Sie das nochmal getestet haben. Und ich hoffe, dass es immer weiter getestet wird, was dort reinkommt. Und ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass so eine Akte hundertprozentig sicher ist. Im Gegenteil, sie wird nie hundertprozentig sicher sein. Sie muss aber so sicher sein, dass der Nutzen bei weitem das Risiko überwiegt. Und die analoge Welt heute ist alles andere als sicher. Jeder kann in eine Arztpraxis einbrechen, da muss ich auch kein besonderer Hacker für sein. Jeder kann jemanden bestechen, einen Arzt, einen Krankenkassenmitarbeiter. Ich kann ein Faxgerät irgendwo abfangen, was irgendwo liegt. Wir müssen uns angewöhnen, dass wir auch in der digitalen Welt eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen. Und meine persönliche Überzeugung ist, bei der elektronischen Patientenakte überwiegt der Nutzen bei Weitem. Deswegen freue ich mich, dass wir heute den Start machen können. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie das Thema so vorangetrieben haben. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergehen wird.
Dankeschön. Herr Dr. Reinhardt, bitte.
Ja, die Medizin wird immer komplizierter, komplexer und die Versorgung von Menschen einer älter werdenden Gesellschaft, die wir sind, ist immer arbeitsteiliger und insofern ist Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten von sehr hohem Rang und einem zunehmend wichtigem Rang. Und insofern sehen wir als Ärztinnen und Ärzte in der Einführung der elektronischen Patientenakte definitiv eine große Chance in Bezug auf die Verbesserung der Behandlung von Patientinnen und Patienten. Im Hinblick auf die Tatsache, dass wir auch einen umfänglicheren Blick auf alles das haben, was in der Vergangenheit mit dem Patienten stattgefunden hat, was an ihm Behandlung stattgefunden haben, an Befunden erhoben worden ist und an Vorerkrankungen vorliegt. Und für uns ist natürlich wichtig in diesem Kontext, dass wir erstens definitiv davon ausgehen können, dass es sich um eine so sicher wie mögliche Technik handelt. Und insofern, glaube ich, ist es gut, dass wir jetzt in eine Pilotphase einsteigen mit dem heutigen Tag. Und dass wir gleich von Herrn Fuhrmann auch hören, was aktuell schon angesichts der Skepsis, die der CCC zum Ausdruck gebracht hat, technisch unternommen wird, um das sicherzustellen. Das ist für uns deshalb auch wichtig, weil das Thema Arztgeheimnis, Berufsgeheimnis und Verschwiegenheitsverpflichtung zu den zentralen Merkmalen unseres ethischen Kodex des Berufs gehören und insofern also von uns auch in dem Kontext vertreten werden können muss. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir schon, das haben Sie am Schluss gesagt, Herr Baas, das finde ich wichtig, die Einfachheit, die Praktikabilität, das Handling der EPA muss so sein, dass wir tatsächlich den Mehrwert ziehen können, auf der einen Seite, ohne aber einen unverhältnismäßig großen Aufwand zu betreiben, um ihn überhaupt zu erhalten. Damit am Schluss das herauskommt, was wir uns wünschen, nämlich tatsächlich Entbürokratisierung, tatsächlich mehr Zeit für den Einzelnen im Dialog, in der Kommunikation. Und wenn das am Schluss tatsächlich bewiesen werden kann und in der Pilotphase sich herausstellt, dann glaube ich, wächst das Vertrauen und es besteht großes Vertrauen in die EPA. Und ich glaube, dann werden wir sie auch ärztlicherseits in großem Umfang propagieren und dazu aufrufen und motivieren können. Die Pilotphase ist genau dazu da, neben den Sicherheitsaspekten, die, glaube ich, jetzt in letzter Zeit noch mal ein bisschen in den Vordergrund gerückt sind, ursprünglich war sie im Wesentlichen dazu angelegt, festzustellen, wie ist die Praktikabilität, wie ist das Handling der EPA, wie einfach ist es, Befunde, die ich heute erhoben habe, zu übertragen in die EPA, um sie dann dem Kollegen, der nach mir den Patienten behandelt, zur Verfügung stellen zu können. Ist das mit sehr viel Aufwand verbunden? Die alten Varianten, die wir einsehen konnten, hatten noch große Anlaufschwierigkeiten. Das ist mit der Version 3.0 offensichtlich deutlich besser. Wir werden das ja in der Pilotphase sehen. Wir haben große Pilotregionen in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, in Franken. Das sind viele Kolleginnen und Kollegen, die haben einen hohen Grad auch an digitale Affinität, um festzustellen, was vielleicht verbesserungsfähig ist. Wir müssen auch die Gelegenheit haben, diese unter Umständen festgestellten Defizite oder Verbesserungsmöglichkeiten auch tatsächlich noch einzubringen, damit es einen Sinn hat, dass wir die Pilotphase starten. Und wenn das alles gegeben ist, dann glaube ich, werden wir, wie gesagt, der EPA gut zustimmen können und uns dafür einsetzen, dass dieses Produkt, was theoretisch große Vorteile bietet, vielleicht ein ganz kleiner Schlenker noch zu der, Herr Lauterbach, von Ihnen ausgemalten zukünftigen Welt, da ist vieles dran. Ich bin fest davon überzeugt, dass das relativ bald auch Realität ist. Ich habe persönlich überhaupt gar nichts dagegen, dass Patientinnen und Patienten sich über KI informieren, über das, was mit ihnen ist. Das ist gutes Recht, selbstverständlich, auch qualifiziert gefragt zu werden. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass der Dialog nicht entgleist, sage ich mal, dass es übertrieben ist. Aber einen qualifizierten Dialog kann man auch nutzen, Patientencompliance, auch Umgang mit sich selbst so zu nutzen, dass wir am Schluss Gesundheit und Linderung und Heilung fördern. Und in dem Sinne, glaube ich, ist das ein guter Startschuss heute. Und wir setzen jetzt mal auf eine gute, auch Analyse der Pilotphase.
Dankeschön. Und Herr Dr. Fuhrmann.
Ja, wie meine Vorredner bereits gesagt haben, ist heute ein bedeutender Tag für die Patientenversorgung. Denn heute startet der Rollout der elektronischen Patientenakte für alle. Ein Projekt, das wir seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht gar Jahren, vorbereiten. Ab heute legen die Krankenversicherungen rund 70 Millionen Patientenakten an. Für Versicherte, die widersprochen haben, wird keine Akte angelegt. Parallel hierzu beginnt auch versorgungsseitig der Rollout in den Modellregionen in Franken, NRW und in Hamburg. In ca. 300 Praxen, Apotheken und Krankenhäusern wird die Praxistauglichkeit des Systems getestet. Wir überprüfen aber auch die technische Stabilität des Systems und stellen sicher, dass es zu keinen Störungen mit anderen Anwendungen der Telematikinfrastruktur wie dem E-Rezept führt. Mit den Projektteams in den Modellregionen sind wir in stetigem Austausch und bewerten gemeinsam das Feedback der Anwenderinnen, und die Systemhersteller haben die Möglichkeit, auch kurzfristig Änderungen an den Systemen vorzunehmen. Für eine erfolgreiche Pilotierung, die mehrere Wochen dauern wird, sind drei Kriterien wichtig. Erstens, die Softwarelösungen müssen technisch funktionieren. Zweitens, die Benutzerführung in den Primärsystemen, und das haben meine Vorredner auch ausgeführt, muss praxistauglich sein. Und drittens, die mit dem BSI abgestimmten relevanten Sicherheitsmaßnahmen für den bundesweiten Rollout müssen fertiggestellt sein. Ist die Pilotregion nach diesen Kriterien erfolgreich, werden wir bundesweit ausrollen können. Und dann können alle Praxen, Apotheken und Krankenhäuser bundesweit mit der EPA arbeiten. Dadurch wird die Versorgungsqualität gesteigert, es werden Ressourcen effizienter genutzt und Kosten gesenkt. Nach der initialen Anlage der elektronischen Patientenakte werden zunächst retrospektiv Abrechnungsdaten verfügbar sein. Allmählich wird die EPA mit Befundberichten, Arztbriefen und weiteren medizinischen Dokumenten gefüllt werden. Der erste digitale Versorgungsprozess wird die elektronische Medikationsliste sein. Weitere Prozesse wie das Labormanagement und das Impfmanagement werden digital folgen. Durch die EPA für alle wird die bisher organisationszentrierte Datenhaltung im Gesundheitswesen hin zu einem patientenzentrierten Datenmanagement transformiert. Und so werden die Digitalisierung und die EPA dazu beitragen, den strukturellen Herausforderungen in der Versorgung nachhaltig zu begegnen. Die Zukunft der Versorgung beginnt mit einem patientenzentrierten Datenmanagement mit digitalen Prozessen. Sie beginnt mit der EPA für alle und sie beginnt heute. Mein Dank gilt nun den Einrichtungen in den Modellregionen, über 200 Softwareherstellern, unseren Gesellschaftern, den Verbänden und unzähligen Experten, die mit uns die EPA und die Einführung derselben vorbereitet haben und nun mit uns umsetzen. Mein tiefempfundener Dank gilt aber auch dem gesamten Gematik-Team. Ihr habt mit höchster Konzentration, mit Kreativität und unerschütterlichem Spirit an der EPA gearbeitet. Ihr seid das Herz und der Verstand dieses Projektes und habt gemeinsam eines der komplexesten und bedeutendsten IT-Projekte unserer Zeit auf den Weg gebracht. Und das möchte ich hier an dieser Stelle betonen, termingerecht. Vielen, vielen Dank und ich freue mich über Fragen.
Dankeschön. Genau dabei sind wir. Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde Zeit für Fragen. Ich habe allerdings auch schon 12 Wortmeldungen vorliegen. Das heißt, ich bitte darum, sich an folgendes Verfahren zu halten. Eine Frage, die konkret adressieren, eine Nachfrage gegebenenfalls und wenn Sie sich kurz vorstellen und auch das Medium nennen, für das Sie arbeiten. Wir starten ganz hinten im Saal.
Herr Lauterbach, Herr Lauterbach, Thilo Jung von Jung und Naiv. Sie hatten gesagt, nachdem der CCC die Probleme aufgezeigt hat und die Sicherheitslücken, dass die alle bereits für die Pilotphase gelöst sein würden. Das wurde jetzt nochmal gestern bestätigt, dass dies nicht der Fall ist. Warum leugnen Sie diese Probleme? Und
eine Frage bitte.
Das gehört dazu. Ein Arzt, der seine Schweigepflicht verletzt, hat ja sein Vertrauen verwirkt. Jetzt haben wir eine elektronische Patientenakte, die nachweislich bisher nicht sicher ist. Die hat dann auch kein Vertrauen verdient, oder?
Ja, vielen Dank. Ich habe gesagt, dass die Probleme, die für den Rollout in der Pilotphase also vom Chaos Computer Club aufgezeigt worden sind, dass diese gelöst sind. Und das hat auch das BSI bestätigt. Daher kann heute die Pilotphase beginnen. Und die Probleme, die für den Rollout bundesweit gelöst werden müssen, dass wir diese Lösungen schon kennen und sie bereits umsetzen und dass diese dann umgesetzt sein werden, bevor wir deutschlandweit die EPA einführen. Das ist die Lage und es ist auch richtig, das ist die richtige Abfolge. Ich möchte übrigens auch also Herrn Baas zustimmen. Ich bin auch dankbar, dass der Chaos Computer Club, mit dem wir ja im Kontakt sind und die Gematik sowieso schon länger, dass sie sich mit solchen Themen beschäftigen. Und es wird auch weiter so sein, aber wir werden alle Probleme, die es gibt, lösen können, wie wir es den Patienten auch schulden.
Aber die Frage ist ja, warum lassen Sie das nicht unabhängig überprüfen, ob diese Probleme und Sicherheitslücken tatsächlich gelöst werden? Stattdessen sagen Sie ja, wir sagen euch, dass die Sicherheitslücken weg sind. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Und hier geht es ja um Vertrauen und Transparenz bei dieser wichtigen Sache.
Ja, es ist tatsächlich so, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist die dafür zuständige oberste Bundesbehörde. Und diese ist sehr kritisch und extrem kompetent, auch in anderen Bereichen. Wieso sollte ich dieser Bundesbehörde nicht vertrauen, die ja auch in allen anderen Digitalisierungsprojekten in Deutschland die oberste Instanz ist?
Bitte schön, die nächste Frage.
Sascha Mayer von dpa. Herr Minister, können Sie den Termin für den bundesweiten Rollout noch ein bisschen genauer sagen? Sie sagt gerade, noch in dieser Regierungszeit, nun kann die ja unterschiedlich lang sein, die Zeit der Regierung. Also reden wir von Februar, März, April?
Ja, vielen Dank. Ich gehe davon aus, März oder April, weil wir werden die Pilotphase gut auswerten, systematisch auswerten. Und ich rechne daher damit, dass wir bundesweit im März oder im April den Rollout machen. Aber die 70 Millionen elektronischen Patientenakten, um die es geht, die werden ja jetzt schon angelegt. Das hat ja Herr Fuhrmann eben schon ausgeführt. Daher wird es bis dahin schon längst möglich sein. Wahrscheinlich schon Mitte Februar wird es für den Versicherten möglich sein, dass er in seine EPA hineinschaut und zum Beispiel sieht, welche Diagnosen die Ärzte bei ihm in den letzten Jahren abgerechnet haben. Also diese Funktionalität kommt ja viel früher und diese Transparenz benötigen wir ja. Und es wird auch schon sehr viel früher möglich sein, dass der Patient in seine EPA alte Befunde einstellt, sodass diese alten Befunde, wenn er für diese Krankheiten jetzt noch behandelt wird, dass diese alten Befunde in der Versorgung genutzt werden können.
Zusatz, Herr Mayer? Nicht. Dann bitteschön, Herr Göll.
Markus Grill, Norddeutscher Rundfunk. Eine Frage an die Gematik und an Herrn Baas. Wie viele Akten 3.0, also die neuen Akten, sind denn heute, Stand heute, verfügbar? Also insgesamt?
Könnten Sie ein bisschen mehr ins Mikro sprechen,
insgesamt,
damit wir
Herr
Sie
Fuhrmann,
besser verstehen? Dankeschön.
Und bei den TK-Versicherten, wie viele sind es bei den TK-Versicherten?
Ich fange vielleicht mal an. Also tatsächlich seit gestern Nacht hat es begonnen, dass wir die 70 Millionen Akten anlegen. Ich könnte Ihnen jetzt keine genaue Zahl sagen, weil sich die kündlich verändert. Aber wir sind jetzt dabei, die Akten tatsächlich anzulegen.
Ich kann Ihnen auch die Zahl nicht sagen, wie es ist, weil es ein Prozess ist, der sich über mehrere Tage hinziehen wird, die Akten hochzufahren. Sie wissen, weil wir haben ja heute schon fast 700.000 Patienten, die ihre Akte schon bei uns haben, die einfach nur migriert werden, dort mit reinkommen. Aber der Prozess der EPA 3.0 hochfahren ist einer, der sich über mehrere Tage, wenige Wochen erschrecken wird.
Zusatz, Herr Grill?
Ja, eine Nachfrage noch. Wie hoch ist denn die Widerspruchsrate zum Stichtag heute?
Also wir haben die Rückmeldung von den Krankenkassen, dass es im Durchschnitt etwa bei 5% liegt. Für die TK weiß ich es natürlich nicht ganz genau.
Entspricht genau dem. Wir sind etwas über 5%. Das ist weniger, als wir erwartet hatten. Wir hatten eher mit etwas höheren Zahlen gerechnet. Finde ich aber ein sehr positives Zeichen dafür, dass die EPA doch ganz gut angenommen wird.
Ja, wir das ergänzen. Wir sehen auch regionale Unterschiede. Der Widerspruch ist etwas ausgeprägter in ostdeutschen Bundesländern als in den westdeutschen.
Dann hatte ich eine Frage auf dieser Seite gesehen. Genau so, danke.
Bernhard Walker von der Ärztezeitung. Herr Minister, können Sie sich denn vorstellen, dem Vorschlag der TK zu folgen und den Kassen möglich zu machen, dass sie auch ihrerseits Dokumente einpflegen, die nicht über die Gematik vorgegeben sind?
Was ist genau der Vorschlag, Entschuldigung?
Die TK hat ja den Wunsch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass auch Dokumente eingepflegt werden können, die nicht sozusagen zusammen mit der Gematik besprochen wurden. Können Sie sich das vorstellen? Ist das für Sie denkbar? Also Angebote, die die Kassen über die EPA an die Versicherten machen, in welcher Form auch immer.
Welche Angebote, Entschuldigung?
Also vielleicht muss ich das irgendwie klarstellen, wenn Sie sagen, okay, die TK hat sozusagen diesen Vorschlag.
Seht ihr das Papier?
Uns geht es nicht darum, irgendwelche Dokumente einzustellen. Also der Versicherte kann ja Dokumente einstellen, die elektronische Patientenakte. Sie spielen vielleicht darauf an, dass wir sagen, perspektivisch hätten wir schon gerne die Möglichkeit, mit Zustimmung des Patienten auch auf die Daten zugreifen zu können. Weil ich glaube, es macht durchaus Sinn, dass wir auch Versorgungsangebote machen können. Ist das aber eine Frage, dass der Patient dort drauf zuspringt. Und da ist in der Tat, werden wir weiter dran arbeiten.
Also da sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt also keine Möglichkeit, weil die Grundphilosophie der EPA für alle ist, das sind die Daten des Patienten. Dem Patienten gehören die Daten. Er soll endlich selbst alle medizinischen Daten, die über ihn erhoben worden sind oder erhoben werden, die soll er sehen. Und er soll auch bestimmen, wer kann diese Daten einsehen. Da sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bedarf, dass die Krankenkassen diese Daten einsehen können. Das hielt ich auch für schwierig, also muss ich ganz offen sagen. Aber es steht nicht im Vordergrund. Die Nachricht von heute ist doch die, bisher werden jeden Tag über die Patienten massenhaft Daten gesammelt. Wenn der Patient behandelt wird, liegen die Daten den Ärzten oft nicht vollständig vor. Und ihm selbst liegen die Daten sowieso nicht vor. Das ist ja die eigentliche skandalöse Situation, die wir heute überwinden.
Dann bitteschön.
Ja, Friedhelm Greis, golem.de. Ich habe eine Frage zum Einsatz der EPA, also einen praktischen Einsatz in Notfallsituationen, was ja immer als besonders wichtig hervorgehoben wird. Und angenommen, ein Patient wird eingeliefert und ist nicht ansprechbar, darf dann die Einrichtung irgendwie nachschauen, ob er eine Gesundheitskarte mit sich führt und dann versuchen, auf die EPA zuzugreifen? Oder muss man dem immer zustimmen, wenn man eingeliefert wird oder irgendwo in eine Einrichtung ankommt?
Nein, in der Tat, in einem solchen Notfall ist es ja ein Segen, dass es die EPA für alle geben wird. Somit kann dieser lebensrettende Zugriff auf die EPA dann erfolgen. Aber es muss dann auch tatsächlich ein Notfall sein, wo der Patient nicht selbst einwilligen kann und wo es um Lebensrettung geht. Das kann nicht also beim regulären Notfall, beim gebrochenen Arm oder so stattfinden, sondern wir sprechen hier von Lebensrettung und dann ist die EPA aufgreifbar.
Ist das gesetzlich geregelt? Gibt es da eine?
Die rechtliche Grundlage dafür ist gegeben, ja.
Dann Frau Spiekermann, bitte. Oder wollte noch jemand ergänzen?
Nee, vielleicht mal als kleine Ergänzung. Die Notfalldaten sind auch auf der Patientenkarte ohnehin schon mit drauf. Das heißt, da braucht man die EPA gar nicht für, sondern die kann man direkt von der elektronischen Patientenkarte ablesen. Also diesen Deckungsgleich dort drin brauche ich die EPA nicht.
Spiekermann, ZDF-Hauptstadtstudio, gibt es so eine Ziffer, dass man sagen kann, sag ich mal, nach einer bestimmten Frist, das wird es dann Einsparungen geben oder das haben wir jetzt gespart. Also zum Beispiel dadurch, dass wir jetzt keine Doppelstrukturen oder dass es weniger werden soll. Und wenn diese Karte Einführung 20 Jahre gedauert hat, was hat denn der ganze Spaß überhaupt gekostet?
Also man kann Folgendes sagen. Das deutsche Gesundheitssystem wird, ohne dass wir es modernisieren, moderne Krankenhausstruktur, weniger Standorte, mehr Spezialisierung, ohne Digitalisierung, wird das deutsche Gesundheitssystem immer teurer werden. Dann können wir darüber reden, wie wird das bezahlt. Ich halte es zum Beispiel für falsch, dann jetzt noch zusätzliche Abgaben auf Erspartes zu nehmen. Aber wir haben dann eine Diskussion, wie wird die Ineffizienz bezahlt? Wie wird das mittelmäßige, zu teure Produkt bezahlt? Wer muss wie viel dazu zahlen? Das nehme kein Ende. Da bin ich uns der gleichen Meinung wie Herr Baas, der sich dazu ja auch in den letzten Wochen mehrfach geäußert hat. Und die Digitalisierung spart natürlich sehr viel Geld. Ich hatte es ja eben schon beschrieben. Wir haben 1 Milliarde Arztbesuche in der Praxis pro Jahr. Das schafft kein anderes europäisches Land. Und da ist sicherlich richtig zu sagen, dass 1/3 dieser Arztbesuche eigentlich in der Praxis nicht notwendig wären. Mit der elektronischen Patientenakte können viele dieser Arztbesuche vermieden werden, indem eben telemedizinisch die Krankheit abgeklärt wird. Die Daten sind in der EPA, neue Daten werden eingestellt, E-Rezept, EAU, dann also die Verbringung der Medikamente. All das erfolgt dann in Zukunft digital, dass man damit sehr viel Geld sparen kann. Liegt ja auf der Hand, die Doppeluntersuchungen. Die extrem teuren Krebsbehandlungen mit Medikamenten, die 250.000 Euro pro Patient kosten, die aber bei den Patienten, wo sie eingesetzt werden, zum Teil niemals auch nur die Chance einer Wirkung haben. Das werden wir demnächst sehr viel klarer sehen. Werden die Medikamente eingesetzt, wo man tatsächlich eine Wirkung, eine Heilung, eine Behandlung erfolgreich erwarten kann. Das ist ja derzeit sehr häufig nicht der Fall. Wir werfen das Geld ja zum Teil, wenn man ehrlich ist, zum Fenster raus. Somit ist die Digitalisierung eine notwendige Voraussetzung dafür, wenn auch nicht hinreichend, dass wir Geld hier sparen und aber gleichzeitig auch eine bessere Medizin haben. Das gesamte Projekt hat in den letzten 20 Jahren Milliarden verschlungen und war nicht erfolgreich. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und wir haben es auch am Beginn dieser Legislaturperiode in unserer Digitalstrategie noch mal komplett neu aufgebaut. Es wäre auch nie zu einem Erfolg gekommen. Die Art und Weise, wie die Daten transportiert, verschlüsselt worden sind, wie sie ausgewertet werden konnten, hätte nie zu einem Erfolg kommen können. Das ist ja auch das Traurige, muss man sagen. Und von daher, also haben wir einen Neustart gehabt, der jetzt also erfolgreich ist. Aber wir hätten ehrlich gesagt, das, was wir jetzt machen, das hätten wir vor 10 Jahren schon schaffen können.
Herr Reinhardt und Herr Fuhrmann?
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal auf die Fragestellung, wie kann man das beziffern, was an Einsparungen erfolgt? Ich glaube, das kann man nicht wirklich, weil es an vielen Stellen unter Umständen tatsächlich zu Einsparungen kommen kann. Das ist aber, glaube ich, auch nicht so sehr der vordergründige und wesentliche Faktor. Viel entscheidender ist, dass wir zum Beispiel relativ schnell bei dem Thema Arzneimitteltherapiesicherheit Vorteile gewinnen werden, weil wir sozusagen einen Überblick über das haben, was dieser Patient alles verordnet bekommen hat in den letzten Wochen und Monaten oder Jahren. Und auch das, was unter Umständen an allergischen Reaktionen oder an Unverträglichkeitsreaktionen entstanden ist, uns dann unmittelbar bekannt wird. Auch im Notfall, in der Notfallsituation, werden wir Situationen erleben, wo die Information, die wir in dem Moment erhalten, dazu dient, tatsächlich diese Patienten besser, schneller und auch passender behandeln zu können. Und ich glaube, diese Vorteile, die müssen wir jetzt tatsächlich nach so langer Zeit tatsächlich mal jetzt umsetzen und auch tatsächlich heben, diese Potenziale. Und wenn wir uns umgucken und schauen mal nach Dänemark oder eben auch Estland oder anderen nordeuropäischen Staaten, dann müssen wir feststellen, dass wir tatsächlich an der Stelle ja durcheaus Vorbilder haben, denen man nacheifern kann. Und ich glaube, für ein modernes Land, was wir doch, glaube ich, sein wollen, ist es jetzt hohe Zeit, dass wir mit dieser Technik voranschreiten.
Ich würde noch einen differenzierenden Satz zu den Kosten sagen. Also die Milliarden, die ausgegeben worden sind, sind nicht nur für die EPA ausgegeben worden, sondern für die Gesamtinfrastruktur, eine Telematikinfrastruktur, in der auch das elektronische Rezept und die EAU laufen. Insofern das noch zur Differenzierung.
Dann Frau Kollegin, bitte.
Bader vom ARD Hauptstadtstudio. Herr Lauterbach, ich habe eine Frage. Es geht ja auch Ihnen darum, dass die Daten von der Wissenschaft genutzt werden. Und Sie hatten gesagt, Sie seien da auch schon im Gespräch mit großen Tech-Unternehmen wie Meta und Google. Was besprechen Sie mit diesen Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt?
Gar nichts Konkretes. Also wir müssen hier sicherstellen, dass diese Daten, diese Forschungsdaten, so ausgewertet werden, dass sie den Patienten nutzen. Dafür haben wir eine neue Struktur geschaffen, das Forschungsdatenzentrum, auch eine rechtliche Grundlage geschaffen im Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Und mit diesen Daten ist dann nachher möglich, so eine Frage zu beantworten: Operation, Chemotherapie, Immuntherapie, Gentherapie, Kombination, in welcher Reihenfolge, für welchen Patienten optimal, also dass wir uns damit beschäftigen können. Wie wirken diese zum Teil 250.000, 300.000 Euro teuren also Verfahren, wie wirken die, wem helfen die, wo kann ich die optimal einsetzen? Das ist ja unser Problem, dass wir es derzeit sehr häufig nicht wissen und einfach ein versuchen, aber jeder Versuch kostet Hunderttausende und wir haben sehr häufig keinen Erfolg. Und das können wir mit diesem Forschungsdatenzentrum, mit dieser Forschungsstruktur, können wir das tatsächlich lösen und wir werden daher auch einen wesentlichen Beitrag zur Heilung von Krebskrankheiten beitragen können, weil der Datensatz ist in dieser Form weltweit einmalig. Die Daten müssen und können ausgewertet werden durch große Sprachmodelle, die auf Medizin spezialisiert sind. Großen Sprachmodelle auf Medizin spezialisiert werden weltweit entwickelt derzeit. Und daran sind auch die eben von Ihnen genannten amerikanischen Firmen beteiligt, zum Beispiel OpenAI oder DeepMind. Also das sind ja Spezial-KI-Unternehmungen, mit denen wir im Kontakt sind, aber es gibt da keine konkreten Pläne. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, ich bin auch mit den deutschen Unternehmen im Kontakt, zum Beispiel mit Aleph Alpha. Ich würde mich super freuen, wenn wir bei diesen medizinischen Spezial-KI-Anwendungen auch mal einen Durchbruch hätten. Wenn es also auch gelingen würde, dass es beispielsweise ein spezialisiertes großes Sprachmodell mit künstlicher Intelligenz aus Deutschland gäbe. Das wäre fantastisch. Dann würden wir das natürlich auf jeden Fall sogar bevorzugen wollen.
Zusatz, Frau Banner?
Ja, können Sie noch mal darlegen, wer am Ende wie entscheidet, welche Unternehmen die Daten werden auswerten dürfen?
Die Daten werden nie von Unternehmen ausgewertet, sondern die Daten werden von Wissenschaftlern ausgewertet. Nur Wissenschaftler können entsprechende Forschungsprojekte machen. Und dafür gibt es einen Beirat beim Forschungsdatenzentrum und der bewertet diese Anträge zur Auswertung der Daten, wenn die Daten denn dann vorliegen, alleine auf der Grundlage der Bedeutung der wissenschaftlichen Fragestellung und der besonderen Eignung der Daten, um dieses Problem lösen zu können. Aber eine Auswertung durch Unternehmen ist hier nie vorgesehen und es gibt hier nur Forschung durch Wissenschaftler. Es gibt keine Forschung durch Datenunternehmen oder was.
Frau Kollegin, nein, nehmen Sie das davor, bitte. Das dann, genau.
Darlinger von Süddeutsche Zeitung Gesehen, an Herrn Lauterbach und Herrn Fuhrmann. Sie hatten ja gesagt, dass eine genaue Auswertung der Pilotphase erfolgen wird. Ich habe mich gefragt, in Bezug auf die Nutzbarkeit und Sicherheit beispielsweise, ob es da messbare Kriterien gibt, die ausgewertet werden. Und Sie sagten, dass sozusagen alles, also die Pilotphase jetzt sicher da reingestartet werden kann. Da frage ich mich, wurden jetzt zum Beispiel alle Arztpraxen gefragt, ob sie schon mal was auf Kleinanzeigen verkauft oder weitergegeben haben?
Ja. Vielen Dank. Also natürlich muss in der Pilotphase quantitativ ausgewertet werden. Das ist ja keine Frage. Also wir fragen da nicht allgemein geisteswissenschaftlich, also wie sind Sie zurechtgekommen, wie haben Sie sich gefühlt vor der Akte oder Ähnliches, sondern wir werten dann natürlich aus, wie schnell konnte die Akte geöffnet werden, wie schnell konnten Befunde eingestellt werden, welche PVS haben besonders gut funktioniert, welche nicht. Wir sind dann mit den Herstellern also in Kontakt. Wenn man sich die Größe des also Projektes mal anschaut, also wir haben ja jetzt zum Schluss mit 250 Softwarehäusern gearbeitet, aber es sind natürlich auch andere, also große Unternehmungen im Hintergrund da tätig gewesen, die die Aktensysteme gemacht haben. Also das Ganze ist ja auch zu sehen im Zusammenhang mit dem elektronischen Rezept, wie Herr Fuhrmann eben gesagt hat, was wir ja auch neu konstruiert haben und jetzt ans Netz gebracht haben. Aber da haben sicherlich also mehr als 10.000 also Informatiker, Programmierer, Datenspezialisten in den letzten Monaten daran gearbeitet. Das ist eine große Unternehmung gewesen und wir werten das quantitativ aus. Und wir haben, was die Pilotärzte angeht, sichergestellt, die sind besonders geschult geworden. Da hat es ein Onboarding gegeben. Da haben wir natürlich also auch sichergestellt, dass deren Lesegeräte, deren Konnektoren, deren Hardware, dass das alles regelrecht funktioniert und sicher ist.
Herr Fuhrmann war angesprochen worden.
Ja, genau. Zur Pilotphase. Also wir werten genau diese Dinge aus, wie Herr Professor Lauterbach gerade gesagt hat. Es gibt aber natürlich auch noch weitere messbare Kriterien, gerade im Bereich der Lasttests. Was die Sicherheit angeht in den Modellregionen, also wir screenen jetzt nicht eBay nach Angeboten für Kartenlesegeräte durch, denn das alleine hilft ja auch nicht bei diesem theoretisch vorgestellten Hack, sondern ich brauche ja gleichzeitig auch eine SMCB, also eine Institutionskarte plus PIN. Also es muss schon ein bisschen mehr als ein Kartenlesegerät da sein. Was wir eingeführt haben für die Modellregion ist eine Allowlist, die versorgungsseitig darauf begrenzt, dass nur die Praxen, Apotheken und Krankenhäuser auf Patientenakten im Behandlungskontext zugreifen können, mit denen wir in den Modellregionen zusammenarbeiten. Und wir überprüfen diese Praxen organisatorisch und technisch, dass auch da wirklich nur die Zugangsberechtigten über diese Karten verfügen und diese einsetzen.
Dann Frau Kollegin, bitte. Ja. Und ich darf noch mal sagen, wir haben jetzt noch gut 10 Minuten und ich habe noch 6 Wortmeldungen auf meiner Liste. Also
wir machen schnell.
Okay, das wäre super.
Lilli Teusch, Apotheker ad hoc. Eine Frage an Minister Lauterbach. Planen Sie noch Verordnungen auf den Weg zu bringen, die die Apotheken betreffen? Da wäre Stichwort die Einbindung der Apotheken bei der EPA, die mal angedacht war. Oder vielleicht auch eine Neuregelung zu Skonto.
Ja, vielen Dank. Wir sind dort mit der ABDA im Kontakt. Ich glaube, wir haben noch vorgestern ein Gespräch gehabt mit der Leitung der ABDA, mit Frau Overwiening, und wir sind aber bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich weitergekommen, aber wir bleiben am Ball und würden gerne die Apotheken noch stärker einbinden in also die Nutzung der EPA. Da wird weiter dran gearbeitet.
Ach so, Entschuldigung, bitte.
Kein Problem.
Zusatz, ja.
Weitere Verordnungen, die Apotheken betreffen, sind nicht geplant in dieser Legislatur?
Nein, zum Beispiel eine Veränderung der Apothekenpreisverordnung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geplant.
Frau Kollegin.
Charlotte Kurz, Deutsches Ärzteblatt. Herr Lauterbach, mich wundert Ihre Aussage, dass Sie sagen, die EPA muss erst so sicher sein und dann kann sie starten. Herr Baas hat gerade auch gesagt, Digitalprojekte können nie 100% sicher sein, sondern man muss auch erst mal anfangen. Haben Sie sich da nicht sozusagen selber einen Stein in den Weg gelegt? Und welche Kriterien müssen sozusagen erstmal der Sicherheit der EPA entsprechen, bis sie sozusagen den ganzen Rollout auch anleiten können?
Also wir gehen hier streng danach vor, dass wir dieses sehr, sehr hohe Sicherheitsniveau, welches höher ist als das Sicherheitsniveau in vielen anderen Ländern, die EPAs erfolgreich nutzen, dass wir uns das einfach vom BSI immer bescheinigen lassen. Das heißt, wir gehen wirklich über jeden einzelnen Punkt. Ich bin, was die Technik der EPA angeht, auch, glaube ich, relativ tief im Stoff und kenne daher die einzelnen Angriffsvektoren. Und wir haben, wie gesagt, mit dieser Allowance-List jetzt erst einmal etwas ausgeschlossen, was der Chaos Computer Club vorgetragen hat, was auch ausgeschlossen hätte werden müssen, unabhängig von diesen Einlassungen. Und es ist richtig, dass für eine einzelne EPA tatsächlich nie eine 100%ige Sicherheit gegeben sein kann. Denn wenn ich jetzt beispielsweise den Versicherten bestehle und habe dann auch noch den Arzt bestochen und der Arzt prüft die Verfahren nicht und so weiter, im Einzelfall kann natürlich immer etwas passieren. Aber das ist heute nicht anders oder sogar schlimmer. Also ich kann doch heute in eine Praxis einbrechen und schaue in das gesamte Verwaltungssystem. Ich kann eine Praxismitarbeiterin bestechen und lasse mir die Zugänge geben. Also in Krankenhäusern sind riesige Datensätze also gehackt worden und es hat Ransom-Angriffe gegeben. Also wir haben doch jetzt auch diese Einzelfälle. Die EPA selbst, was dort das Bedeutende ist, ist der Massenzugriff. Also wenn der Chaos Computer Club sagt, da können 70 Millionen Patientenakten angegriffen werden, das muss zu 100% ausgeschlossen werden. Und zwar entweder durch den Club oder durch internationale Hacker und so weiter. Dieser Massenangriff, den müssen wir technisch ausschließen. Und da haben wir auch also die Sicherheitslücke, die es da gab, klar identifiziert. Die könnte ich jetzt hier umfänglich erläutern. Und an der technischen Umsetzung der Lösung sind wir schon daran.
Zusatz?
Ich hab das Wort nicht ganz verstanden. War das eine Launchlist?
Und Allowance ist,
ja. Vielen Dank. Und eine kurze Nachfrage, Sie hatten auch gesagt, dass sozusagen jetzt schon KI auch angesetzt oder umgesetzt schon in der EPA ist. In welcher Form?
Nein, ist noch nicht umgesetzt. Also ich habe gesagt, dass die EPA genutzt werden kann, um mit KI auf individueller Ebene, aber auch später also auf Behandlungsebene im Bereich der Forschung also Durchbrüche zu schaffen. KI ist unfassbar stark in der Art und Weise, uns zu unterstützen, wie werden bestimmte Befunde interpretiert. Wir sehen jetzt zum Beispiel im deutschen Mammographie-Screening, was ja eine sehr hohe Qualität hat, dass die Unterstützung der Auswertung der Mammographien durch KI dazu führt, dass mehr Tumore richtig entdeckt werden. Jetzt nach wenigen Wochen, wo diese Systeme am Netz sind, sehen wir schon, dass ein Mammographie-Screening, was wir seit 20 Jahren machen, was in Deutschland übrigens hohe Qualität hat, dass das sofort besser wird, wenn ich KI dazugebe. Das ist undenkbar. Überlegen Sie sich, was das bedeutet. Das sind wirklich ganz neue Möglichkeiten. Und wir hier vorne, wir wollen, dass diese Möglichkeiten auch in Deutschland genutzt werden können. Und ohne Digitalisierung und große Datensätze ist es einfach nicht möglich.
Herr Jessen. Achso, Entschuldigung.
Nur eine ganz kurze Ergänzung. Stellen wir uns vor, die Akte läuft 10 Jahre. Alle Menschen haben 10 Jahre ihre Daten drin gesammelt. Dann brauchen wir eine KI, weil kein Arzt wird sich hinsetzen und wird 10 Jahre Befunde durchschauen und wird schauen, was. Also brauchst du irgendeine Auswertung all dieser Daten, die drin sind? Ich glaube, das wird einer der klassischen Ansatzpunkte sein, aus all diesen Daten was zusammenzufassen, mit denen der Arzt dann gut arbeiten kann.
Herr Jessen, auch an Sie die Bitte, sich kurz zu fassen.
Herr Lauterbach, Ihr letztes Statement.
Wenn auch Sie sich kurz vorstellen.
Ja, Hans Jessen, freier Journalist. Ihr letztes Statement, Herr Lauterbach, was ja nochmal den Nutzen und die Expertise des CCC hervorgehoben hat, wirft dann doch die Frage auf, warum integrieren Sie diese Expertise nicht bewusst in einen Überprüfungsprozess permanenter Art? Große Firmen machen das, die heuern Hacker an, um zu sagen, findet unsere Schwachstellen. BSI ist schön, aber das wäre eine zusätzliche Ebene. Warum machen Sie das nicht?
Das machen wir ja. Ich hatte eben schon erwähnt, die Gematik ist mit dem Chaos Computer Club im ständigen Austausch. Übrigens auch unsere Fachabteilung. Also sowohl die Fachabteilung des Bundesgesundheitsministeriums wie auch die Gematik. Wir sind im ständigen Austausch mit dem Chaos Computer Club, aber auch mit anderen Einrichtungen, also für Datensicherheit, somit die Leute sind eingebunden. Was wir nicht wollen, ist, dass wir die Verantwortung für die Datensicherheit an Dritte übertragen. Das ist eine so wichtige, hoheitliche Aufgabe, dass dafür die Verantwortung getragen werden muss durch die entsprechende oberste Bundesbehörde und das entsprechende zuständige Ministerium.
Nachfrage, wer...
Entschuldigung, Herr Fuhrmann möchte erst ergänzen.
Sorry. Ja, also wie der Minister gesagt hat, wir haben für diese Entwicklungsprozesse ganz klare Vorgehensweisen. Wir binden das BSI ein, externe Sicherheitsforscher, Gutachter. Also da sind wir sehr, sehr offen auch für jegliche Art der Hinweise. Und es kann sich jeder beteiligen über Kommentierungsverfahren etc. Also diese Möglichkeit besteht sehr, sehr breit.
Wer haftet, geht nochmal an Herrn Lauterbach, wer haftet, wenn dann doch Missbrauch mit illegal erfolgtem Datenzugriff betrieben wird?
Also der Punkt, der hier ja also schon angesprochen wurde, es wird im Einzelfall natürlich also nicht ausgeschlossen sein, dass eine einzelne elektronische Patientenakte dann in einer Praxis angegriffen wird, weil beispielsweise der Patient unvorsichtig war oder der Arzt war unvorsichtig. Aber das haben wir auch jetzt schon jeden Tag. Wir haben jeden Tag, haben wir in Praxen oder auch in Krankenhäusern Datensicherheitsprobleme. Dafür haften dann diejenigen, die den Fehler gemacht haben. Wenn ich zum Beispiel, wir übrigens auch ganz systematisch also unterbinden werden, aber wenn ich mein Lesegerät verkaufe, mein Lesegerät bei Kleinanzeigen verkaufe und dann zusätzlich auch vielleicht noch meine Arztidentität und meinen PIN und so weiter, das ist ja bis zu 3 Jahren Haft strafbar. Das ist ja dann strafbar. Und von daher also muss dann natürlich der Arzt auch haften, der das gemacht hat.
Herr Reinhardt. Also ich glaube, dass der Blick auf die Sicherheit von zentraler Bedeutung ist, auch in Bezug auf die Akzeptanz dieser Karte. Wir als Ärzteschaft werden ja, wenn wir feststellen sollten, in der Pilotphase oder auch sogar danach, dass die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann in dem Umfang, den sie braucht, von 100% sprechen wir nicht, dann werden wir natürlich auch nicht mehr weiter zuraten können, daran teilzunehmen. Wir werden es auch selber nicht tun, aus gutem Grund. Insofern, glaube ich, ist es ein zentrales Geschehen. Und mein Eindruck ist zumindest das, was wir mitgeteilt bekommen und hier sehen können, dass die Betroffenen und Verantwortlichen, sei es das Ministerium, sei es die Gematik, zusammen mit BSI und jetzt auch unter der Zuziehung des CCCs, dabei sind, diese Lücke so zu schließen, dass man davon ausgehen kann, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Das ist absolute Conditio sine qua non.
Herr Böse. Dankeschön, Heike Böse, NTV RTL. Ich habe eine Verständnisfrage, Herr Minister oder Herr Dr. Baas. Sie sagten, ich glaube beide, der Patient ist der Herr über seine Daten. Und ich glaube, Sie, Herr Dr. Baas, haben ausgeführt, dass man das auch einschränken kann. Wie ist es dann praktisch, wenn ich beispielsweise eine Krebserkrankung habe, aber nicht möchte, dass über eine frühere Suchterkrankung oder was auch immer, die jetzt behandelnden Ärzte informiert werden? Also ist das erstens richtig und wie wird das praktisch sein?
Ja, zunächst einmal, wieso ist der Patient ab jetzt der Herr der Daten? Weil das ist ab heute auch dann neu. Die Ärzte müssen die Daten in die EPA stellen. Das heißt, es geht nicht mehr, dass ich einfach sage, ich habe sie behandelt, ich habe die Laborbefunde gesehen und die Histologie gesehen und ich erzähle dem Patienten irgendetwas, aber der Patient bekommt die Daten nicht. Der Arzt muss diese Daten in die EPA stellen. Und damit wird Folgendes möglich. Der Patient kann dann bei einem anderen Arzt, bei einem anderen Spezialisten, mit KI oder was auch immer, kann er sich die Daten erklären lassen. So wird übrigens auch sofort sichtbar, wenn ein Fehler vertuscht werden soll. Der Arzt wird ja häufig nicht geneigt sein, Befunde einzustellen oder auszuhändigen, die klar zeigen, dass etwas falsch gemacht wurde. Der Arzt ist ab jetzt verpflichtet, er muss einstellen. Somit die Patientendaten kommen beim Patienten an. Das wird die Medizin dramatisch verändern. Und zum Zweiten, wenn ich nicht will, dass Daten in der EPA erscheinen, dann kann ich das sofort veranlassen. Ich kann zum Beispiel ganze Ärzte oder Krankenhäuser ausschließen, dass die gar keine Daten einstellen dürfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an HIV erkrankt bin und werde wegen dieser Erkrankung von einem Spezialisten behandelt, dann kann ich sicherstellen, dass diese Daten nie in die EPA kommen. Ich kann diesem Arzt das Recht nehmen, einzustellen. Wenn ich das Recht eben nicht genommen habe, muss er einstellen. Wenn ich es aber blockiere, darf er nicht einstellen. Somit hat der Patient die Kontrolle über die Daten und er kann somit auch sicherstellen, dass bestimmte Diagnosen nie in der EPA erscheinen. Und wenn sie schon drin sind, kann er sie für alle löschen, dann sind sie auch von keinem mehr einsehbar.
Genau. Herr Baas und Herr Reinhardt?
Also in kurzer Ergänzung, er kann sie löschen, er kann aber auch in der Tat die Daten drin lassen, kann sagen, ich möchte aber nicht, dass dieser Arzt sie sieht. Also er kann auch sagen, wenn ich zu meinem Zahnarzt gehe, dem geht nicht an, dass ich vorher ein suizidales Geschehen gehabt habe. Also er kann auch selektiv sagen, bei diesem Arzt möchte ich, dass er das sieht, bei diesem Arzt möchte ich das nicht. Also er hat wirklich vom Einstellen bis zu, wer darf es sehen, sehr großes Spektrum an dort selber zu bestimmen, wer was sehen darf.
Kann ich kurz nachfragen? Ganz kurz, ja, bitte. Wie macht der Patient das? Mit der Zeit.
zwei Möglichkeiten. Er kann es in der App machen, wenn er sozusagen die elektronische Patientenakte über die App benutzt. Wenn er ein Nicht-App-Nutzer ist, ist ja auch eine Neuheit, auch dann kann ich eine elektronische Patientenakte haben, kann er über die Krankenkasse das sperren lassen und kann sagen, ich sage da Bescheid, ich möchte das nicht.
Und ich kann dem Arzt natürlich sagen, Sie dürfen nicht einstellen. Also wenn ich dem das jetzt gesagt habe, dann ist das verbindlich.
Also, Herr Reinhardt. Es ändert sich im Grundsatz nichts zu dem, was analog heute auch schon geht und möglich ist. Der Patient ist autonom und entscheidet darüber, richtigerweise. Und natürlich ist es jetzt schon nach Patientenrechtegesetz so, dass der Patient ein Anrecht auf alle seine Dokumentation hat. Wenn er sozusagen den Verdacht hat, dass ich was falsch gemacht habe, hat er das Recht und den Anspruch darauf, rechtlich alle Dokumentationen, die ich in meinem Behandeln aufgezeichnet habe, zu erwerben oder zu bekommen, um sich zu informieren. Und ich glaube, Herr Minister, das Thema sozusagen Fehlbehandlungen ist eins, was man da vielleicht gangbarer machen kann in dem Zusammenhang mit Einsicht in Dokumentation und in Akten. Das ist sicherlich gar keine Frage, ist aber für mich nicht ein zentrales Element in dem Kontext. Entscheidend ist bei der Fragestellung, was kann man verschatten und was nicht, glaube ich, haben wir eine sehr feingranulare Lösung für diese EPA entworfen. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass sie so feingranular sein könnte, dass wir sehr viel Zeit darüber verlieren, wer wie wo worauf zugreifen kann. Und ich glaube, man muss ein bisschen auch dafür werben, dass man ins System ein gewisses Grundvertrauen hat, damit wir es überhaupt nutzen können. Denn der Sinn der Akte ist ja eigentlich, sie die Information zu geben.
Wir sind durch mit der Zeit wegen der nachfolgenden Regierungspressekonferenz, die in einer Viertelstunde beginnt. Wir haben nicht die ganze Liste mit Wortmeldungen geschafft, geschweige denn sind in eine zweite Runde gegangen, für die hätte es auch noch Bedarf gegeben. Nichtsdestotrotz können wir dieses Gespräch an anderer Stelle und zu einem anderen Zeitpunkt nochmal nachholen. Vielen Dank.
Danke sehr.